Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, dem 8. Juni. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen: Dezentrale Aktionen statt Großdemonstration. Das feministische Streikkollektiv Bern hat dazu aufgerufen, für nächsten Sonntag eigene Ideen anzumelden.
Am Streiktag selbst sind wir mittlerweile bei 40 eingetragenen Aktionen, die schon stattfinden.
Das sagt Olivia Bora vom Streikkollektiv Bern. Im Interview spricht sie über die Gründe, die für dezentrale Aktionen sprechen, statt einer Großdemonstration. Und dann Abschottung statt Öffnung. Die EU verschärft ihre Migrationspolitik weiter.
Anstatt dass die Fluchtursachen der Menschen, wie zum Beispiel Kriege oder die Klimakrise, wirtschaftliche Probleme bekämpft werden, sich diese Gewalt und sich diese Maßnahmen allein gegen die Menschen richten, die davor fliehen.
Das sagt Bartholomäus Laffert, der als Journalist regelmäßig von den EU-Außengrenzen berichtet. Mehr über die Situation an den Grenzen hören wir im Interview im zweiten Teil der Sendung. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Wir beginnen zuerst in der Stadt Bern. Über die Zahl der Verletzten an der Palästina-Demo vom 11. Oktober herrscht noch immer Uneinigkeit. Nun nennt der Gemeinderat in einer Vorstoßantwort neue Zahlen. Norpiu mit den Details.
Der Berner Rettungsdienst ist zu 5 Notfällen ausgerückt, die Demonstrationsteilnehmende oder an der Demonstration Unbeteiligte betrafen. Das schreibt der Gemeinderat in einer heute publizierten Vorstoßantwort. 4 davon wurden ins Spital gebracht, unter anderem wegen Gehirnerschütterung und Fremdkörpern im äußeren Auge. Die Notfälle Inselspital, Lindenhofspital und Herslanden meldeten auf Nachfrage des Gemeinderats insgesamt rund 30 Behandlungen im Zusammenhang mit der Kundgebung im Oktober. Im offiziellen Polizeibericht ist nur die Rede von einer leicht verletzten Person. Unterschiedliche Organisationen, darunter Amnesty International, schreiben von über 300 Verletzten.
In Schweizer Städten erlangen weniger Jugendliche einen Abschluss der Sekundarstufe 2 als auf dem Land.
Das zeigt eine neue Publikation des Bundesamts für Statistik. Grundsätzlich ist die Abschlussquote mit über 90% hoch. In großen städtischen Gemeinden ist sie aber häufig niedriger als der Durchschnitt. Unterschiede gibt es auch innerhalb der Städte. Hier kann die Quote von Quartier zu Quartier variieren, insbesondere bei der Maturität. Zur Sekundarstufe 2 zählen die Berufslehre, die Maturität, die Berufsmaturität und die Fachmittelschule.
Ins Ausland mit einer Übersicht zu den Entwicklungen in Iran.
Zum ersten Mal seit Inkrafttreten der Waffenruhe greift Israel den Iran an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Israel unter anderem eine Ölraffinerie im Südwesten Irans angegriffen. Der Angriff folgte auf eine Raketensalve, die der Iran am Sonntag auf Israel abgefeuert hatte. Die iranischen Offiziellen bezeichneten dies als Warnung, weil Israel erneut die südlichen Vororte Beiruts angegriffen hatte. US-Präsident Trump warnte Israel davor, mit Vergeltungsschlägen zu reagieren.
Bei einem Erdbeben auf den Philippinen sind mindestens 15 Menschen gestorben.
Das Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich vor der Küste der Insel Mindanao, wie Al Jazeera berichtet. Das Erdbeben brachte zahlreiche Gebäude zum Einstürzen. In vielen Gebieten Südostasiens gilt nun eine erhöhte Tsunami-Gefahr.
Nach der Stichwahl in Peru zeichnet sich ein knappes Ergebnis ab.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, fielen die ersten Ergebnisse zu knapp aus, um ein endgültiges Resultat zu verkünden. Nun steht eine lange Auszählung bevor. Bei der Stichwahl ums Präsidialamt stehen sich die rechtsgerichtete Keiko Fujimori und der linke Herausforderer Roberto Sanchez gegenüber.
Ein deutlicheres Resultat gibt es bei den Parlamentswahlen in Armenien.
Wie der Deutschlandfunk berichtet, liegt die Partei von Regierungschef Pashinyan klar vorn. Demnach holte die Partei des pro-westlichen Ministerpräsidenten etwas mehr als die Hälfte der Stimmen. Die Wahl gilt als richtungsweisend für die künftige geopolitische Orientierung des Landes. Die Partei Pashinyans strebt engere Beziehungen zum Westen und insbesondere zur EU an. Die Oppositionspartei Starkes Armenien will dagegen die Beziehungen zur früheren Schutzmacht Russland wieder stärken.
Hunderte Menschen haben am Wochenende gegen ein geplantes Luxusferienresort an der albanischen Küste demonstriert.
Grund für die Proteste ist der geplante Standort des Luxusresorts. Wie die deutsche Tageszeitung Taz berichtet, soll das Bauprojekt in einem Naturschutzgebiet entstehen. Das Projekt steht mit Donald Trumps Tochter Ivanka und ihrem Ehemann Jared Kushner in Verbindung.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Norbiu. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. Der Regen hält bis am Dienstagmorgen an. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad. Dienstags ist es tagsüber bewölkt bei maximal 18 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf 11 Grad. Tagsüber ist es mehrheitlich bewölkt. Ab und zu zeigt sich die Sonne. Das Thermometer klettert auf maximal 16 Grad.
Rabe Info.
Jedes Jahr am 14. Juni füllt sich die Berner Innenstadt mit Tausenden von violett gekleideten Menschen. Zumindest war das in den vergangenen Jahren so. Am feministischen Streik mobilisierte das Berner Streikkollektiv zu großen Demonstrationen. Nächsten Sonntag ist das anders. Das feministische Streikkollektiv Bern hat sich entschieden, dieses Jahr keine zentrale Großdemonstration zu organisieren. Noah Piu hat mit Olivia Bohrer vom Streikkollektiv über das Programm vom nächsten Sonntag gesprochen. Er wollte von ihr wissen, was der Auslöser war für die Entscheidung, keine Großdemonstration zu organisieren.
Es gibt mehrere Auslöser, kann man sagen. Zum einen ist es sicher ein politstrategischer Entscheid, weil der 14. Juni dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Das heißt, wir wollen wirklich den Streik auch dahin bringen, wo die Menschen sind an einem Sonntag. Das ist halt weniger in der Innenstadt rund um den Bundesplatz, sondern wirklich in den Quartieren und da, wo die Menschen auch leben. Und zum anderen ist es auch so, dass wir schon eine größere Arbeitsgruppe haben, die mit den Vorbereitungen für den 14. Juni 2027 beschäftigt ist. Da findet ein nationaler, wirklich großer Kehrstreik statt, zu dem alle Schweizer Streikkollektive aufrufen und auch die Gewerkschaften sind diesem Aufruf gefolgt. Und was ich auch noch anfügen möchte, ist, dass es viel mehr ein Auslöser für die dezentralen Aktionen ist als ein Entscheid gegen die Demo.
Stattdessen gibt es jetzt eben diese dezentralen Aktionen und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben da auch einen Aufruf gestartet. Sie wollen auch die Unterstützung aus der Bevölkerung für diese Aktionen. Wie viele Rückmeldungen haben Sie denn auf diesen Aufruf erhalten?
Mittlerweile sehr viele Rückmeldungen, was uns sehr freut. Also wir spüren da eine große feministische Kraft, die da ist in der Bevölkerung. Es finden auch schon diverse Aktionen vor dem Streiktag, also vor dem 14. Juni statt, in Vorbereitung. Da gibt es Siebdruckaktionen, Vulva-Töpfern. Und am Streiktag selbst sind wir mittlerweile bei 40 eingetragenen Aktionen, die schon stattfinden, von Ratssitzungen nach der Praxis von der kurdischen Freiheitsbewegung über ein Buffet Feminist, wo es einen Austausch gibt über die Sorgearbeit von pensionierten FeministInnen und es gibt ganz viele Kreativaktionen von einer Flinta-Velo-Werkstatt über verschiedene Bastelaktionen. Ich selbst mache auch ein gemeinsames Transpi-Malen in der Genossenschaft mit NachbarInnen, mit Groß und Klein. Also es läuft sehr viel.
Wir sprechen gleich noch genauer über die Aktionen. Davor will ich aber noch etwas über die Inhalte dieses Streiktags sprechen und auf einzelne Forderungen eingehen. Beim Thema Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt fordern Sie ja unter anderem, dass Betroffene von geschlechtsbezogener Gewalt Zugang zur Opferhilfe haben müssen, und zwar unabhängig davon, welchen Aufenthaltsstatus die Personen haben oder unabhängig davon, wo das stattgefunden hat. Was ist denn hier derzeit das Problem, dass das nicht gewährleistet ist?
Ja, hier bei diesem Beispiel, das Sie ansprechen, sehen wir, dass das Gesetz wieder hinterherhinkt. Es kann nicht sein, dass wenn eine geschlechtsbezogene Gewalttat im Ausland stattfindet, dass Personen, die hier in der Schweiz leben, keinen Schutz erfahren. Es geht aber auch um strukturelle Rahmenbedingungen. Das heißt, es sind auch ganz viele Frauen und genderqueere Personen von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen, die zum Beispiel jetzt keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Und auch da ist es enorm wichtig, dass sie nicht nur Zugang zu Frauenhäusern finden, das ist ja allgemein ein großes Problem, wir haben viel zu wenige in der Schweiz, sondern dass wir da auch wirklich in die Rahmenbedingungen investieren, dass wir Dolmetsch- und Übersetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen und die Abhängigkeit von gewaltbetroffenen Beziehungen, wenn die Gewalt aus Beziehungen kommt, dass wir da unterstützen können.
Sie fordern weiter eine feministische Friedenspolitik. Wie könnte denn diese im Fall der Schweiz konkret aussehen?
Feministische Friedenspolitik bedeutet für uns, Sicherheit neu zu denken, also jenseits von diesen Aufrüstungsgelüsten, die wir nicht nur in der Schweiz jetzt hören, sondern eigentlich überall um uns herum. Natürlich die weltpolitische Lage, die kenne ich auch, aber Aufrüstung schafft halt langfristig keinen Frieden, davon sind wir überzeugt. Und das Aufrüstung schafft kein gutes Leben für alle, sondern es ist soziale Gerechtigkeit, Gewaltprävention und auch den Einbezug von Gewaltbetroffenen. Das heißt, wir sollten in Menschen investieren und nicht in Waffen.
Kommen wir jetzt zurück auf das Programm vom 14. Juni. Wir haben vorhin schon ein klein wenig darüber gesprochen. Es finden dezentrale Aktionen statt. Was können wir uns unter diesem Sonntag, 14. Juni in Bern genau vorstellen?
Ich glaube, wir dürfen uns einen Tag voller Power, voll friedlichem Zusammenkommen und gefühltem Empowerment vorstellen. Es wird sehr vielfältig werden. Es gibt verschiedene Aktionen in verschiedenen Ortschaften mit verschiedenen Anspruchsgruppen. Es ist oft auch offen für alle, von eben Kreativaktionen bis sehr politischen Angelegenheiten wie eben Ratssitzungen nach der kurdischen Freiheitsbewegung. Und es gibt sicher auch noch ganz viel, von dem wir gar nichts wissen. Also es wird sehr vielfältig, was auch unserer Wunsch oder ja einer unserer Forderungen ist für den diesjährigen 14. Juni. Deswegen unterstützen wir vom Feministischen Streikkollektiv Bern auch ganz klar ein Nein in die Urne zu legen gegen die 10 Millionen Schweiz-Initiative der SVP.
Blicken wir noch über den 14. Juni 2026 hinaus und etwas weiter in die Zukunft, nämlich zum 14. Juni in einem Jahr. Sie haben das schon mal gesagt in diesem Gespräch, da gibt es einen großen Care-Streik und dafür sind Sie eben bereits jetzt schon am Planen und Organisieren. Was erwartet uns denn in einem Jahr?
Ziemlich viel, also wir sagen immer, das wird groß, das wird sehr divers. Wir sind jetzt schon mit Gewerkschaften und mit anderen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und Kollektiven im Austausch. Da kommt sehr viel und es wird sicher auch ein thematischer Fokus dann drauf liegen oder auf dem Inhalt, dass wir wirklich auch erklären können, was ist denn Care-Arbeit? Ist es bezahlte Lohnarbeit, die noch zu wenig hohe Gehälter fordert, wie zum Beispiel Personen, die in Kitas arbeiten, die machen auch Care-Arbeit zu sehr schlechten Bedingungen, wie auch das Pflegepersonal in den Spitälern. Es ist auch jetzt meine Kollegin vom Feministischen Streikkollektiv, die auf mein zweijähriges Kind draußen aufpasst, damit wir beide dieses Gespräch führen können, dass ich nachher heimgehen muss und schaue, dass gekocht ist, dass ich mich mit meinem Partner abspreche. Wir wollen das wirklich zu den Leuten tragen und verständlich machen, was ist Care-Arbeit und damit auch zeigen mit diesen Beispielen, die ich genannt habe, dass Care-Arbeit existenziell für unser Zusammenleben ist und dass ohne Care-Arbeit nichts mehr geht.
Olivia Bora vom Feministischen Streikkollektiv Bern haben wir gehört.
Rabe Info.
Europa schottet sich ab. Aktuell verschärft die Europäische Union mit einer neuen Reform ihre Migrationspolitik und die Europäische Grenzagentur Frontex rüstet seit nunmehr 10 Jahren auf. Bartholomäus Laffert ist Journalist und Mitglied beim Selbstlaut-Kollektiv. Er berichtet regelmäßig über die Situation an den europäischen Außengrenzen. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie sich denn diese Aufrüstung der Frontex vor Ort zeigt.
Was wir seit 2015 sehen können, also seit dem sogenannten Sommer der Migration, ist, dass sich die Situation an den Außengrenzen Stück für Stück verschärft hat. Angefangen hat das mit dem sogenannten EU-Türkei-Deal, wo man gesagt hat, man bringt Leute, die in Griechenland ankommen, in die Türkei zurück. Und dann hat man zunehmend auch zu immer mehr brutalen und illegalen Mitteln mit untergegriffen. Meine Kollegin Franzi Grillmeier hat das mal als Gürtel der Gewalt bezeichnet, der sich um die griechischen Inseln, aber insgesamt auch um Europa legt, der aber im Verborgenen bleiben soll. Das heißt, Menschen werden auf See abgefangen und werden zurückgeschleppt. Also es gibt sogenannte Pushbacks durch die europäischen Behörden, durch Frontex, durch die Küstenwachen oder Pullbacks durch eben die türkischen Behörden oder durch libysche Milizen, die sogenannte libysche Küstenwache. Und auch an den Landgrenzen ist so diese Gewalt in den letzten Jahren immer mehr bekannt geworden. Das gibt es schon seit fast einem Jahrzehnt. Jetzt haben zuletzt vor 2 Wochen die Kollegen vom WAF-Kollektiv aus der Schweiz in der Republik eine Recherche veröffentlicht, wonach sogar Geflüchtete selbst gezwungen worden sind, illegale Pushbacks für griechische Grenzwächter am Grenzfluss Evros, seiner Grenze zur Türkei, durchzuführen.
Vergangenes Jahr starben gemäß UNO-Flüchtlingshilfe über 1900 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Bartholomäus Laffert, Sie waren im Frühling mit einem Aufklärungsflugzeug der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch unterwegs. Welches Bild hat sich Ihnen da gezeigt?
Ich war tatsächlich eine Woche auf Lampedusa und war da quasi embedded, also als Teil der Crew der Seabird, des Aufklärungsflugzeugs unterwegs, das Sea-Watch gemeinsam mit HPI, also der Humanitarian Pilots Initiative, das eine Schweizer Initiative betreibt. Und ich war mal zunächst mega baff, wie die überhaupt arbeiten, weil es operieren ja auch Frontex-Flugzeuge über dem Mittelmeer und die haben irgendwie Radargeräte, mit denen sie Boote aufspüren können und detekten können. Und die Aktivistinnen und Aktivisten von Sea-Watch sind sehr behelfsmäßig unterwegs, haben Ferngläser, mit denen sie das Meer absuchen. Und dann gibt es so 2 Arten von Einsätzen, so wie ich das verstanden habe. Das eine ist, wenn das Wetter gut ist und man das Gefühl hat, okay, es könnten heute irgendwie Boote von Libyen losgeschickt werden von den Schleppern. Dann fliegt die Crew raus, um zu schauen, sind da Boote in Seenot, können wir irgendwas finden. Und die andere Option ist, dass man alarmiert wird von der Bodencrew. Zum Beispiel, wenn Alarmfon so eine zivile Meldestelle für Boote in Seenot Wind davon bekommt, dass ein Boot in Seenot ist, dann melden die das an die Behörden der Mittelmeeranrainerstaaten und eben auch an zivile Organisationen wie Sea-Watch. Und so war das auch, als ich Mitte April vor Ort war, dass wir so eine Nachricht bekommen haben, dass ein Boot seit 5 Tagen draußen ist mit circa 50 Menschen an Bord. Und wir sind dann hingeflogen und haben dann aber nur ein leeres Boot vorgefunden, was halt einerseits sehr unwahrscheinlicherweise bedeuten kann, dass die Leute tatsächlich gerettet worden sind von irgendwie in dem Fall der maltesischen oder der italienischen Küstenwache und ans europäische Festland gebracht worden sind. Oder im viel wahrscheinlicheren Fall ist, dass die Menschen zurückgeschleppt wurden nach Libyen und da weiter eingesperrt werden. Was ich besonders krass fand an dem Fall, war, dass das gar nicht so weit weg von Malta war. Also es wäre von der maltesischen Küstenwache innerhalb von ein paar Stunden zu erreichen gewesen, aber die Behörden haben nicht eingegriffen. Und die Aktivistinnen meinten dann zu mir, dass es öfter passiert, dass Malta solche Seenotfälle einfach ignoriert oder sogar zu diesen Booten hinfährt, die volltankt und sie zurückschickt in internationale Gewässer, wo sie dann abgefangen werden von der sogenannten libyschen Küstenwache, libyschen Milizen und dann zurückgeschleppt werden nach Libyen, dass sie ja nicht nach Europa kommen und dann einen Asylantrag stellen können.
Nun kam es in letzter Zeit immer wieder vor, dass die libysche Küstenwache Schiffe ziviler Seenotrettungsorganisationen mit scharfer Munition angreift. So auch erst kürzlich im Falle der Sea-Watch 5. Was bedeutet das für die zivile Seenotrettung?
Ja, es ist auf jeden Fall eine neue Eskalationsstufe. Schon im vergangenen Jahr wurde das gleiche Schiff, also auch die Sea-Watch 5, ebenfalls beschossen. Das sind größtenteils libysche Milizen, die teilweise schon im Krieg in Libyen gekämpft haben. Da ist jetzt gar nicht so viel anderes zu erwarten. Was ich hingegen krasser finde, ist, dass bis jetzt eine klare Verurteilung dessen durch die europäischen Behörden und durch die Bundesregierung in Deutschland ausgeblieben ist. Auch nicht auf Nachfrage, weil was klar ist, dass diese libysche Küstenwache von der EU unterstützt wird. Einerseits gibt es da Boote, die von Italien aus zur Verfügung gestellt worden sind. Andererseits gibt es Trainings, weil es auch auf meine Anfrage hin nochmal bestätigt wurde. Und das ist natürlich dann krass, wenn eine Küstenwache, die ausgebildet wird von der EU, auf ein, in dem Fall, Schiff schießt, das unter deutscher Flagge fährt, um Menschen zu retten. Und das ist das eine. Und das andere ist das sogenannte Piantedosi-Dekret, das im Januar 2023 in Kraft getreten ist in Italien, mit dem die Regierung Meloni versucht, Seenotrettung zu kriminalisieren. Mit Zuhilfenahme dieses Dekrets sind in den letzten Jahren zahlreiche zivile Seenotrettungsschiffe mit teils nichtigen Gründen festgesetzt worden. Ich glaube, inzwischen sind so mehr als 1100 Tage, die Seenotrettungsschiffe deshalb aus dem Gefecht unter Anführungsstrichen gezogen worden sind, das heißt nicht retten können. Und das haben wir jetzt auch bei der Sea-Watch 5 gesehen, dass zum einen nach dieser richtig heftigen Aktion, wo sie beschossen worden sind, sie nicht den nächsten Hafen anlaufen durften, sondern mit mehr als 160 Menschen, glaube ich, waren es an Bord, bis in den Hafen von Brindisi fahren mussten und dann dort auch umgehend festgesetzt wurden. Und dann rauskam, dass nun strafrechtliche Ermittlungen in Italien gegen den Kapitän der Sea-Watch eingeleitet worden sind. Das muss man sich mal vorstellen, weil für mich steht das so ein bisschen sinnbildlich für den Umsturz in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, dass nicht mehr verurteilt wird, dass auf dem Rettungsschiff geschossen wird, sondern dass der Kapitän des beschossenen Seenotrettungsschiffs jetzt vor Gericht gestellt werden soll.
Es gibt also gleichzeitig diese Kriminalisierung der Seenotrettung und die zunehmende Abschottung mit dem Ziel, zu verhindern, dass Leute in der EU einen Asylantrag stellen. Nun trat per Anfang Juni die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GAS-Reform, in Kraft. Damit will die EU nun die Grenzen noch besser kontrollieren können. Was ist denn das Ziel dieser Reform?
Das Ziel dieser Reform ist quasi die Fortführung dessen, über das wir gerade gesprochen haben und was wir seit Jahren sehen. Die EU hat einerseits versucht mit Frontex, andererseits auch mit Deals mit Staaten wie Libyen, Tunesien, der Türkei, aber auch auf dem Balkan, die Grenzen nach außen hin so dicht wie möglich zu machen, um zu verhindern, dass Menschen nach Europa kommen. Jetzt kann man sagen, es sind zwar weniger Menschen geworden, die nach Europa flüchten und die es tatsächlich schaffen. Frontex spricht von 40% weniger Geflüchteten, die nach Europa gekommen sind im Vergleich zum ersten Quartal im Jahr 2025. Aber es ist eben nicht geschafft worden, Migration auf Null zurückzuschrauben, was sich viele Konservative und Rechte innerhalb der EU wünschen. Und deswegen versucht man jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen und sagt so, okay, wir haben es nicht komplett geschafft, Leute an der Außengrenze abzuhalten, überhaupt nach Europa zu kommen mit diesen brutalen Maßnahmen, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern wir wollen auch, dass die Leute, die es aufs europäische Festland schaffen, die es in die EU schaffen, davon abzuhalten, hier einen Asylantrag zu stellen, beziehungsweise wir wollen sie schnellstmöglich wieder loswerden. Und das ist das Ziel dieser GAS-Reform. Das soll klappen, einerseits mit beschleunigten Grenzverfahren, an deren Rechtmäßigkeit es im Moment noch große juristische Zweifel gibt, mit schnelleren Abschiebungen und mit Auslagerung von Asylverfahren in sogenannte Drittstaaten, also in Länder des globalen Südens, wie zum Beispiel Ruanda und Uganda, denen man Geld verspricht, damit dann dort diese Asylverfahren abgehalten werden können. Auch das ist einerseits juristisch höchst fragwürdig, weil ähnliche Versuche von Italien und vor allem von Großbritannien vor 2 Jahren gescheitert sind und von den Gerichten einkassiert wurden. Und andererseits ist es natürlich so, dass man hier versucht, wieder diesen Gürtel der Gewalt, den wir vorher beschrieben haben, nochmal weiterzuziehen. Dass man sagt so, okay, aus den Augen, aus den Sinn, die Leute sind jetzt in Ruanda, die Leute sind in Uganda, egal wie da Asylverfahren ablaufen, da gibt es auch irgendwie bislang noch keine Kontrollmechanismen, die sollen dann da bleiben. Und zwar soll das funktionieren mit der Fiktion der Nicht-Einreise, dass quasi simuliert wird, dass wenn sie in eines dieser Camps kommen, aus denen sie dann nach Ruanda, Uganda oder wohin auch immer gebracht werden sollen, sie noch gar nicht in die EU eingereist sind. Ich persönlich finde das zuletzt auch ziemlich fadenscheinig, weil anstatt, dass die Fluchtursachen der Menschen, wie zum Beispiel Kriege oder die Klimakrise, wirtschaftliche Probleme bekämpft werden, sich diese Gewalt und sich diese Maßnahmen allein gegen die Menschen richten, die davor fliehen.
Bartholomäus Laffert haben wir gehört. Er ist Journalist beim Selbstlaut-Kollektiv.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 8. Juni. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.